SR Kultur. Zeitzeichen. Stichtag heute,
November 1949. Bertolt Brecht kauft einen 11 Jahre alten Sportwagen.
Es gibt Geschichten über Bertolt Brecht, den Kapitalismuskritiker. Geschichten über den Theatermann sowieso. Aber die Geschichte von Bertolt Brecht, dem Tempofanatiker und Liebhaber exklusiver Autos, die ist kaum bekannt und selten erzählt.
The big limousine had to back downhill. The blamed little Ford is going up still.
Anfang des 20. Jahrhunderts trat der Sänger Billy Murray auf mit seinem berühmten Song über einen Kleinwagen von Ford. Zur gleichen Zeit schrieb der Sportsfreund und Karl-May-Leser Eugen Bertolt Brecht in Augsburg ein Gedicht über das Schwimmen in Seen und Flüssen. Darin heißt es:
Natürlich muss man auf dem Rücken liegen, so wie gewöhnlich, und sich treiben lassen.
Bald aber sollte es turbulenter zugehen. Schluss mit der Rückenlage. Brechts Liebe zum Sport erhielt einen kräftigen Schub. Das Rennrad bestimmte das Tempo.
6 Tage im Kreis, immer rundherum.
Sport hat Brecht besonders dann interessiert, wenn sich dabei Räder drehten. Je schneller, desto besser.
Ich hab kein Auto, ich hab kein Rittergut.
Kein Auto? Der Dichter hätte dafür kein Verständnis gehabt.
Brecht hatte eine Freude am technischen Fortschritt.
Erdmut Witzesler, langjähriger Leiter des Brecht-Archivs.
Der hätte heute wahrscheinlich mit KI experimentiert.
Er hat als Kind miterlebt, dass Verwandte aus Amerika zu Besuch kamen mit einem dicken Auto und einem livrierten schwarzen Chauffeur.
Ursula Muscheler. Die Düsseldorfer Architekturhistorikerin hat ein Buch veröffentlicht über Brechts Lebensstil. Seine Häuser, seine Stühle und seine Autos.
Worauf natürlich die ganze Nachbarschaft zusammengelaufen ist und den kleinen Bert Brecht sehr beeindruckt haben wird.
Der Onkel aus den Staaten.
Sein Verhältnis zu Amerika war in den ersten Jahren nach dem Ersten Weltkrieg sicher sehr positiv. Aber in den späteren Jahren hat sich Amerika in das genaue Gegenteil entwickelt bei ihm. Das war das Sündenbabel, Chicago, die Gangsterstadt. Alles Schlechte des Kapitalismus war dann mit den Vereinigten Staaten verbunden.
In Brechts frühen Jahren aber überwiegt das chromblitzende Bild von Amerika. Der Brecht-Schüler Egon Monk erinnert sich an den Meister. Minuten vor einer Probe.
Stand ich, frage ich mich, so zwischen 9:30 und 10:15 auf dem Hof vor dem Theater, dann sah ich Brecht vorfahren, in einem rot-schwarzen Steyr, Zweisitzer, Cabriolet.
Gleich dahinter noch eine Karosse mit Helene Weigel.
In einem schwarzen Maybach, auch Zweisitzer, auch Cabriolet. Nur doppelt so groß wie Brechts Steyr. Aber ebenso alt.
Von seinem rot-schwarzen Steyr hat Brecht so lange geträumt, bis er am Steuer saß. Er hat ihn gebraucht gekauft, wenige Wochen nach dem Geburtstag der DDR, im November 1949. Dass sein Wagen, Baujahr 1938, 11 Jahre alt war, hat Brecht nicht gestört. Das sorgte für Patina. Während der Fahrt sagt man, solle man unbedingt die Straße im Auge behalten, allerdings nicht durch einen Blick durch Löcher im Unterboden. Der Wagen war eine Klapperkiste. Und wie hatte er angefangen beim jungen Bert, der Traum von der Motorisierung? Mit 27 Jahren endlich den Führerschein in der Tasche.
Und dann hat die Helene Weigel ihm ja einen alten Daimler geschenkt, aber der war reparaturbedürftig.
Sein Kommentar?
Das Auto muss eine Mistkarre gewesen sein. Es ist nie richtig gelaufen.
Brecht konnte fluchen, wenn er wollte.
Schweinerei!
Hat sich ein Opel gekauft und ist dann damit durch die Gegend geschnauzt.
Mit dem Auto durch die Gegend geschnauzt. Das hätte Brecht gefallen. Mit einem Wagen von A nach B kommen, von Augsburg nach Berlin, wäre ihm zu wenig gewesen. Man musste damit auch Eindruck schinden können. Eine seiner Geschichten vom Herrn Keuner hat Brecht der Fahrkunst gewidmet.
Herr Keuner hatte gelernt, Auto zu fahren, fuhr aber zunächst noch nicht sehr gut. Ich habe erst gelernt, ein Auto zu fahren, entschuldigte er sich.
Wer am Steuer sitzt, muss zwei Autos führen können. Warum denn das?
Nur wenn man beobachtet, welches die Fahrverhältnisse für das Auto sind, das vor einem fährt, und seine Hindernisse beurteilt, weiß man, wie man in Bezug auf dieses Auto verfahren muss.
Wenn du nicht weißt, was das Auto vor dir macht, ist der Unfall programmiert.
Der Künstler George Gross spürte instinktiv, dass etwas in der Luft lag, wenn sich Brecht ans Steuer setzte. Er zählte Brechts Fahrweise zu den schnellsten und risikoreichsten. 1927 ein Opel 414. Mit den paar Pfennigen, die er in seiner Tasche hatte, konnte Brecht keine großen Sprünge machen. Zu viel für Alimente. Der Riesenerfolg der Drei-Groschen-Oper erlaubte es, einen Blick auf die Autos der Firma Steyr zu werfen. Für solche Nobelkarossen ahmte Brecht sogar seinen Lehrer Frank Wedekind nach, der nicht davor zurückschreckte, Reklameverse zu schreiben über Tütensuppen.
Wie dem Leben Poesie fehle Maggis Suppennahrung, Maggis Speisewürze nie.
Mit derartigem Kleinkram bekam man keinen Steyr. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts muss die Marke eine Strahlkraft gehabt haben, wie später Porsche und Mercedes zusammen. 25 Jahre ist Brecht ihr treu geblieben.
Die Firma Steyr wurde sicherlich mit ihren Luxusprodukten in den 30er Jahren so wahrgenommen.
Lars Quade-Jakob vom Deutschen Technikmuseum in Berlin.
In einem künstlerischen Milieu war Steyr eine Chiffre für ein modernes Automobil.
Brecht wollte das Prachtstück haben, also schrieb er ein Gedicht über das Objekt der Begierde.
Wir stammen aus einer Waffenfabrik. Wir haben 6 Zylinder und 30 Pferdekräfte. Jedes Hinterrad schwingt geteilt für sich. Wir haben eine Schwenkachse. Unser Motor ist ein denkendes Erz.
Und schon hatte der Autor dieser Jubelverse den Zündschlüssel in der Hand. Mit besten Grüßen von der Firma. Es kam, wie es kommen musste. 1929 wich Brecht auf dem Weg nach Süden einem LKW aus und landete an einem Baum. Natürlich hatte er eine Idee, wie man den Unfall geschäftstüchtig deuten könnte. Der Motor habe sich beim Aufprall um einen Baumstamm geschlängelt und so den Wagen daran gehindert, sich mehrfach zu überschlagen. Das gehört zum Feinsten, was man einem Auto nachsagen konnte.
Auf jeden Fall, das nimmt ja unsere heutigen Überlegungen zur Unfallsicherheit, zur Crashsicherheit quasi voraus.
Brecht überlebt
und bekommt tatsächlich ein neues Fahrzeug.
So muss man's machen. Auf einem Zettel notierte Brecht einmal, was das Nazi-Regime ihm geraubt hat. Sein Haus, seinen Wagen und sein Publikum. Der Wagen wurde 1934 von der Gestapo beschlagnahmt. Das Nachfolgemodell im dänischen Exil, ein Ford T. Der konnte dem Steyr nicht das Kühlwasser reichen, wurde aber von Billy Murray besungen.
Es ist auch belegt, dass es mal zu einem Unfall gekommen ist. Und Walter Benjamin schreibt einmal, wie geht es übrigens dem Ford? Gegebenenfalls legen Sie in meinem Namen eine Blumenspende auf den erkalteten Motor.
Hans Eisler schrieb in der DDR seine ernsten Gesänge. Auch auf viele Zeilen seines Dichterfreunds würde dieser Titel passen. Ein Auto bleibt stehen ohne Warndreieck. Eine Panne. Eines der rätselhaftesten Gedichte. Titel Der Radwechsel.
Ich sitze am Straßenhang, der Fahrer wechselt das Rad. Ich bin nicht gern, wo ich herkomme. Ich bin nicht gern, wo ich hinfahre. Warum sehe ich den Radwechsel mit Ungeduld?
Das Gedicht ist im Sommer 1953 entstanden, unmittelbar nach den Ereignissen des 17. Juni 1953 und gehört ja zu den Bukower Elegien. Es ist in der Tat eins der schwierigen Gedichte. Ja, was passiert da eigentlich?
Ein Gedicht, für das man eine Reihe erfinden möchte, unter dem Titel »Depressionen im Sozialismus«. In den 6 Zeilen über eine Reifenpanne steckt auch ein ganzes Leben. Der Freund aus Augsburger Jugendtagen, Kaspar Nehr, Er hat Brecht beobachtet bei der Theaterarbeit in Berlin.
Schweinerei!
Der Regisseur Egon Monk erinnert sich, wie näher auf das Geschrei reagiert hat.
Er unterschied zwischen dem bayerischen und dem preußischen Brecht. Berlin bekäme ihm nicht, meinte er. In München hätte er nicht so oft geschrien.
Zum Schreien muss Brecht zumute gewesen sein, wenn er mit dem Auto zwischen Berlin und Bukow unterwegs war. Manchmal täglich. Oft wurde er da an einem Kontrollpunkt angehalten. Papiere. Unfreundlicher Ton der Volkspolizisten. Herrisches Verhalten. In der brieflichen Beschwerde Brechts an die zuständige Dienststelle kommt das so zur Sprache.
Als ich dagegen protestierte, mischte sich ein Volkspolizist ein, wies mich grob zurecht, indem er mich ständig als junger Mann titulierte, ich solle jedes Wort überlegen, wenn ich die Polizei kritisiere.
Ärgerlich. Also suchte Brecht Anlässe, über die er sich freuen konnte. Er fand sie. In einem Brief an die Volkspolizei bedankte sich der Nationalpreisträger bei den lieben Freunden, und zwar
für die sehr freundliche Hilfe, die ihr mir geleistet habt, als mir das Benzin ausging.
Bei einem anderen Zusammentreffen bestand die Volkspolizei allerdings darauf, dass Brechts geliebter Steyr aus dem Verkehr gezogen wird. Brecht ohne Auto? Was tun?
Becher sorgt dafür,
der damalige Minister für Kultur der DDR,
dass Bertolt Brecht in den 50er Jahren ein EMW Cabrio bekommt. Ein ganz schickes Ding. Brecht war privilegiert, der wusste das auch und er schreibt Becher.
Ich freue mich sehr an dem Auto. Geben Sie mir 4 Wochen und man wird es nicht wiedererkennen.
Hat Brecht seine Drohung wahrgemacht?
Das ist nicht belegt.
Wer so einen Wagen besitzt, ist Teil der DDR-Oberschicht.
Und kann im Autoradio die jungen Pioniere hören.
Wir gehen heute wandern in den grünen Wald.
Das hat Brecht verachtet. Eingeladen zu einem Waldspaziergang, reagierte er mit der Frage, bin ich ein Reh?
In einer von Brechts Bibeln ist hinten ein illustriertes Foto von einem Rennwagen eingeklebt.
Man sagte ihm nach, einige seiner Autos wie Geliebte behandelt zu haben. Der Brecht-Forschung ist auch nicht entgangen, dass er Autos zum Vollzug von Liebesakten umfunktioniert hat. Seinem letzten Wagen, dem EMW, ihm also hat Brecht gewünscht, dass er nach seinem Ableben in der Spree versinkt, direkt neben dem Theater am Schiffbauerdamm. Auch dieses Bild scheint in dem Gedicht des jungen Brecht bereits vorzukommen.
Wenn kühle Blasen quellen, weiß man, ein Fisch ist jetzt durch uns geschwommen.
The little old Ford, it rambled right along. The little old Ford, it rambled right along.
Ach, wäre Brecht doch mit dem kleinen alten Ford zufrieden gewesen, den Billy Murray besungen hat. Dieses Auto hätte der Dichter nicht in der Spree versenkt. Von der Firma Ford hat Brecht nie ein Auto geschenkt bekommen. Kein Wunder. Bestimmt ist ihr sein Vierzeiler für Kinder zu Ohren gekommen.
Ford hat ein Auto gebaut, das fährt ein wenig laut. Es ist nicht wasserdicht und fährt auch manchmal nicht.
Im Zeitzeichen erinnerte Jürgen Werth an Bertolt Brechts Sportwagenkauf im November 1949. Zeitzeichen morgen über die britische Schriftstellerin Nancy Mitford.